Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Deutsche Welle. Wissenschaft.
DW, das Wissenschaftsmagazin, diesmal von der Medica, der weltgrößten Medizinmesse in Düsseldorf. 4.500 Aussteller aus 60 Ländern sind da vertreten. Jeder möchte was abhaben vom weltweit 300 Milliarden Euro Kuchen Medizintechnik. Spielereien wie bunt gemusterte Röntgenbleischutzwesten sind hier im Angebot, aber auch lebensrettende neue Technologien. Ich bin Tobias Ühlmeier, willkommen. Lassen Sie sich mitnehmen auf diesen kleinen 25-minütigen Messerundgang. Einen Rundgang, den John Dalli schon hinter sich hat, der Gesundheitskommissar der Europäischen Union. Er hat bei seinem Besuch die Wichtigkeit von Innovationen fürs Gesundheitswesen unterstrichen.
Innovation is vital in healthcare. And I believe that truly.
Ich glaube wirklich, dass Innovation das wichtigste Werkzeug sein wird, um sicherzustellen, dass wir unser Wissen im Bereich der Gesundheitsversorgung zum Wohle aller verwerten können. Indem unser Gesundheitspersonal unseren Bürgern die bestmögliche Hilfestellung gibt, zum Beispiel durch die Telemedizin. Dadurch kann ein Arzt wesentlich mehr Menschen versorgen als bislang in seiner Praxis- oder Krankenhausumgebung. Durch die Telemedizin können viele tausend Menschen zusätzlich erreicht werden. John Dalli, der EU-Gesundheitskommissar, also verweist besonders auf die Telemedizin, die so wichtig werden könnte in Zeiten des steigenden Kostendrucks. Und so haben wir uns eben auch diese Telemedizin als Schwerpunkt herausgesucht für unsere Sendung.
Ich bin hier auf dem Stand von Philips, einem relativ großen Stand auf dieser Messe. Und mir gegenüber steht Annika Ude von Philips und sie ist zuständig für ein Projekt, das da heißt Patientenüberwachung. Frau Ude, Sie sind für die Markteinführung zuständig, dieses Projekt. Erklären Sie doch mal, worum es da geht.
Und zwar geht es da um die Patientenüberwachung auf der Normalstation. Philips kommt ja aus dem Bereich Patientenüberwachung, hauptsächlich auf der Intensivstation. Da kennt man das ja auch mit den ganzen Monitoren und anderen Geräten. Wenn man dann allerdings auf die Normalstation kommt, sieht man, da ist weniger Technik. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass eine Überwachung notwendig ist, denn auch ein Patient auf der Normalstation kann sich verschlechtern und die Gefahr ist natürlich, dass eine Verschlechterung übersehen wird, was dann oft zu kritischen Situationen führt, bis hin im schlimmsten Fall natürlich zum Tod des Patienten.
Nun tragen Sie selber hier gerade so ein weißes Kästchen am Handgelenk, deutlich größer als eine Uhr, trägt ein bisschen auf, aber ist so ganz schick. Wie funktioniert das denn?
Und zwar ist das ein kabelloser Aufnehmer vom Philips, der Vitaldaten misst. Den ich jetzt anhabe, der misst den SpO2-Wert, was die Sauerstoffsättigung des Blutes ist, genauso wie den Pulswert. Und der Vorteil ist also ein kabelloser Aufnehmer. Das heißt, ich bin nicht mit einem Kabel an einen Monitor verbunden. Das heißt, ich bin komplett mobil, aber trotzdem überwacht.
Besteht denn nicht die Gefahr, dass, wenn ich jetzt hier so eine telemetrische Patientenüberwachung habe im Krankenhaus, dass dann der Anreiz für die Krankenhäuser noch größer ist, die Patienten schneller aus intensiv auf normal zu verlegen?
Ich denke, wir müssen von der anderen Seite kommen. Der Druck ist bereits da. Und was wir sehen, ist momentan, dass die Patienten verlegt werden, obwohl nicht diese Systeme vorhanden sind. Das heißt, die Gefahr besteht einfach, dass eine Verschlechterung übersehen wird. Und unser Ansatz ist nicht zu sagen, wir wollen das System sozusagen noch dahin treiben, sondern wir sind schon mit dieser Situation konfrontiert und führen Lösungen ein, die die Situation einfach in dem Sinne verbessern, dass wir eine häufigere Patientenüberwachung garantieren können, ohne den Arbeitsaufwand auf das Personal zu erhöhen. Denn ganz klare Herausforderung ist einfach, dass es einen Mangel an Pflegekräften gibt und zukünftig sich die Situation sicher noch verschärfen wird.
Nun sagen Sie gerade, dieses Gerät kann Sauerstoffsättigung messen, Blutdruck, Puls.
Genau, wir haben ein Gerät, was die Sauerstoffsättigung und den Puls misst, das andere Gerät, was den Blutdruck misst. Und die Richtung ist ganz klar gegeben, dass noch weitere dieser Aufnehmer auf den Markt gebracht werden, um weitere Vitaldaten und Parameter zu messen.
Es gibt natürlich häufig die Kritik der Entmenschlichung der Medizin. Das heißt, man kriegt immer weniger Pflegepersonal durch den Kostendruck auch zu sehen, immer weniger behandelnde Ärzte zu sehen. Trägt das denn nicht dazu bei?
Also unser Ansatz ist zu sagen, wir möchten einfach die Patientensicherheit verbessern. Auf der einen Seite durch eine häufigere Überwachung, die einfach momentan durch den Pflegekraftmangel nicht gegeben werden kann. Auf der anderen Seite bieten wir auch Lösungen an, die einfach auch Dokumentation und Prozesse, die teilweise aufwendig sind, die das Pflegepersonal abhält, sich wirklich auf den Patienten zu konzentrieren, sondern mit der Technik jetzt schon arbeiten muss, sei es jetzt PC oder auch eine papierbasierte Dokumentation, dass wir diese Prozesse automatisieren, sodass im Endeffekt mehr Zeit bleibt, sich auf den Patienten zu konzentrieren, anstatt dass diese Prozesse von der Pflegekraft durchgeführt werden sollen. Denn dafür ist eine Pflegekraft da, sich um den Patienten zu kümmern, während es andere Prozesse gibt, die einfach von der Technik übernommen werden können.
Vielen Dank, Annika Ude von Philips.
Ja, so ein Messetag, das ist Stress pur, vor allem für die Aussteller. 4 Tage, 12 Stunden plus Vor- und Nachbereitung. Dazu immer diese Geräuschkulisse. Und wer noch nicht unter ihm leidet, der kann ihn hier kriegen. Den Tinnitus, das Pfeifen im Ohr. Nach verschiedenen Schätzungen leiden allein in Deutschland zwischen 3 und 8 Millionen Menschen darunter. Manche Formen lassen sich ganz einfach therapieren, wenn man erstmal weiß, woher er kommt. Etwa von einem eingeklemmten Wirbel. Andere aber treiben die Betroffenen zur Verzweiflung. Aber Andreas Dehn-Simons hat hier auf der Medica ein Verfahren kennengelernt, das zumindest Hoffnung verspricht.
Wer nicht selbst darunter leidet, kann nur sehr schwer nachempfinden, was sich im Ohr eines Tinnitus-Patienten abspielt. Ein hoher Fiebton, der ständig in den Ohren klingelt und nur ab und zu gedämpft wird. Dann nämlich, wenn die Umgebungsgeräusche ihn übertönen. Am schlimmsten ist es abends, wenn die Umwelt leiser ist und das störende Fiepen im Ohr umso deutlicher zutage tritt. Ein neues Gerät der Medizintechnikfirma ANM soll Tinnituspatienten nun helfen. Allerdings muss man 2 Arten von Tinnitus unterscheiden, den objektiven und den subjektiven Tinnitus. Der objektive Tinnitus entsteht durch eine tatsächlich vorhandene Geräuschquelle, zum Beispiel durch eine Fehlstellung im Kiefer oder verengte Blutgefäße am Ohr. Er lässt sich mit dem neuen Gerät nicht behandeln.
Das, was wir behandeln, ist subjektiver Tinnitus, der durch in der Regel durch den fehlenden Input aus dem Innenohr erzeugt wird. Und dieser fehlende Input aus dem Innenohr kann ganz verschiedene Ursachen haben.
Erklärt Klaus Martini, Geschäftsführer von ANM. Beispielsweise bedingt durch ein Knalltrauma, Stress oder Medikamenteneinnahme sendet das Innenohr auf bestimmten Frequenzen keine Signale mehr ans Gehirn. Der Bereich des Gehirns, der für die Umsetzung akustischer Signale zuständig ist, die sogenannte Hörrinde, reagiert darauf mit einer Fehlfunktion. Die Nervenzellen antworten auf die fehlenden Signale aus dem Innenohr mit einer gesteigerten und synchronen Aktivität, die der Patient als Tinnitus wahrnimmt. Die Nervenzellen der Hörrinde führen quasi Selbstgespräche. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Ursache für den nervigen Störton liegt also nicht im Ohr, sondern im Gehirn. Und hier setzt das neue Gerät an. Ein schwarzes Kästchen mit 4 Tasten, das kleiner ist als eine Streichholzschachtel. Ina Meyer von der Firma ANM.
Es ist verbunden mit medizinischen Kopfhörern, die in der Lage sind, die doch sehr hochfrequenten Töne dann auch abzuspielen. Dahinter steht noch ein ganzes Praxissystem beim HNO-Facharzt. Da erfolgt die individuelle Einstellung auf den Tinnituston des Patienten und dann werden die Therapietöne programmiert auf das kleine Patientengerät, was der Patient dann auch mit nach Hause nimmt und worüber er die Therapietöne dann über 4 bis 6 Stunden am Tag hört. Und das auch über mehrere Monate.
Durch das Hören der Tonfolge sollen die Nervenzellen lernen, den Tinnitus-Ton wieder zu verlernen. Die synchron überaktiven Nervenzellen werden akustisch stimuliert, dadurch gestört und gezielt aus dem Takt gebracht. Da das Gehirn lernfähig ist und sich an die Veränderung anpasst, wird der Tinnitus immer leiser und verschwindet schließlich ganz. Entstanden ist das Konzept der akustischen Neurostimulation im Forschungszentrum Jülich. Ihr Erfinder, der Mediziner, Mathematiker und Physiker Peter Tass, wurde dafür kürzlich sogar mit dem Deutschen Innovationspreis Medizin geehrt. Klaus Martini.
Wir haben eine erste klinische Studie durchgeführt an 63 Patienten. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass etwa 75% sogenannte Winner oder Responder waren. Das heißt, sie haben sehr starke Linderungen der Tinnitus-Symptome verspürt und die anderen Patienten hatten keine Verbesserung zu verzeichnen.
12 Wochen lang kann jeder Patient das Gerät kostenlos testen. Auch in dieser kurzen Zeit sollte sich bereits eine Linderung einstellen. Danach kann der Patient gemeinsam mit dem Ohrenarzt entscheiden, ob er die rund 2.700 Euro für das Gerät investieren möchte, in der Hoffnung, dass irgendwann endlich wieder Ruhe herrscht.
Oha, grausam dieses Geräusch. Andreas Steen-Simons schaut sich weiter für uns um und wir besuchen inzwischen den Stand der Telekom. Die macht nämlich nicht nur in Festnetztelefon und Mobilfunk, sondern auch in Gesundheit. Zumindest, wenn es um Telemedizin-Applikationen geht. Telemedizinischer Arbeitsplatz, Herzinsuffizienz. Hört sich erstmal sperrig an, könnte aber vor allem für Herzpatienten in ländlichen Regionen ziemlich hilfreich sein. Patrick Battners ist bei der Telekom für dieses Projekt zuständig. Herr Battners, das ist so ein Equipment, das jeder Patient mit nach Hause bekommt. Woraus besteht das denn?
Der Koffer selber beinhaltet alle Endgeräte zur Erfassung von Vitaldaten. Der behandelnde Arzt hat in aller Regel einen Anspruch auf das Gewicht des Patienten, auf den Blutdruck des Patienten, auf das EKG und auf die Sauerstoffsättigung. Innerhalb des Koffers selber sind jetzt keine Endgeräte, die Sie in einem Elektronikladen so pauschal kaufen können, sondern das ist jetzt in dem Fall hier die Waage. Das ist eine geeichte Waage. Auf 100 Gramm misst die genau. Insbesondere deshalb gerade zu dem Krankheitsbild der Herzinsuffizienz deshalb wichtig, weil der Körper ja Flüssigkeitsrückstau bildet und man dazu zur Behandlung, auch zur Betreuung aus der Ferne, das genaue Gewicht des Patienten braucht. Des Weiteren sind da Blutdruckgerät und EKG und Sauerstoffsättigung drin. Technologiestrecke ist wie folgt. Diese Endgeräte senden per Bluetooth, also per Nahfunk, an eine Basisstation. Diese Basisstation, die ist auch im häuslichen Umfeld. Die hängt entweder am Festnetz, also beispielsweise einem DSL, oder aber in unserem Fall, wir sind ja in Brandenburg unterwegs, auch schon im Wirkbetrieb, da werden die ersten Patienten auch in so ein System eingeschlossen, steckt eine SIM-Karte in dieser Basisstation und die macht einen mobilen VPN-Tunnel, um auch dem Thema Datensicherheit Genüge zu tun, einen mobilen VPN-Tunnel auf und überträgt so die Vitaldaten des Patienten in die telemedizinische Patientenakte.
Was haben Sie denn bislang für Erfahrungen in Brandenburg gemacht?
Na, wir sind an dem Thema Telemedizin, insbesondere zum Thema Herzinsuffizienz, schon etwas länger dran. Da ist ja genau vor einem Jahr, die Studie abgeschlossen worden, Partnership for the Heart hieß diese Studie, um mal einfach und verständlich formuliert festzustellen, ob Telemedizin für dieses Krankheitsbild einen Mehrwert bedeuten kann. Im Ergebnis, also je nachdem, von welcher Seite man drauf schaut, gibt es aber eine bestimmte Patientenklientel, für die Telemedizin absoluten Mehrwert bringt. So sind auch in dieser Studie schon Situationen zustande gekommen, wo eventuell das Leben gekostet hätte und dadurch auch vermieden worden ist, dass wir Endgerätetechnologie und Telemonitoring betreiben dieser Patienten aus der Ferne.
Dann haben wir aktuell das Gewicht sehr genau. Wir haben Blutdruck, wir haben die Sauerstoffsättigung, wir haben den Herzschlag, also den Puls. Was wären denn in Zukunft noch für Parameter denkbar, die man telemedizinisch überwachen könnte?
Na, grundsätzlich hängt das ein Stück weit erstmal von der Technologiestrecke ab. Und hier zeigen wir ja mal, dass alles möglich ist. Was die Krankheitsbilder selbst angeht, werden das vermutlich immer chronische Dinge sein, wie beispielsweise auch die chronische Wunde. Das sind Patienten, die lange im Krankenhaus gelegen haben oder lange bettlägerig gewesen sind und dadurch Wunden am Körper entstanden sind, die von alleine so nicht mehr heilen. Da ist viel, viel Pflegeaufwand notwendig, viel, viel Personalressource unterwegs. Da gibt es also auch wieder das gleiche Spannungsfeld zwischen ärztlicher Berufung und Wirtschaftlichkeit, so will ich es mal vorsichtig formulieren, wo aber Technologie unterstützen kann. Wir haben heute so viele mobile Devices, jeder macht heute auch in seinem privaten Umfeld mit jedem Telefon, mit einem iPhone, mit einem iPad halt seine Bilder und stellt sie wo auch immer zur Verfügung. Und das Ganze, das muss natürlich unter, ich sag mal, datenschutzrechtlichen Aspekten im Bereich der Behandlung, muss man das zentralisieren und Lösungen schaffen, so wie wir jetzt hier in Brandenburg, damit sowas wie die chronische Wunde, Diabetes mellitus ist auch ein Krankheitsbild, um das man sich kümmern kann, wie aber auch alles rund um den Schlaganfall. Also Telestroke-Units sind auch etwas, was man im Bereich der Telemedizin sehr gut abbilden kann. Teleradiologie, Telepathologie sind weitere Themen und abschließend vielleicht auch rund um das Thema Tumorboard und Tumorkonferenz, also rund um das Thema Krebs, lassen sich über diesen Weg auch mit Videosequenz und Bildmaterial Zweit- und Drittmeinungen einholen und Patienten- und Behandlungsabläufe effizient gestalten.
Vielen Dank, Patrick Battners von der Deutschen Telekom.
Gerne.
Lassen Sie uns ein paar Meter weitergehen. Wir haben jetzt eben gesprochen über die lebensrettenden Aspekte der Telemedizin. Jetzt kommen wir zu einer etwas spielerischen Variante, wenn ich das so bezeichnen darf. Und dazu möchte ich mich mit Peter Onemus unterhalten von der Firma Quantic.
Jawohl.
Sie arbeitet mit der Telekom zusammen und entwickelt, nennt man das Apps?
Ja, also das ist eine App, aber auch mit einer Plattform. Und das Ganze ist basierend auf die Gaming-Industrie und Gesundheit. Also bis jetzt war es so, wenn man zum Arzt geht oder so, die meisten Leute haben ein bisschen Angst vor dem Arzt und Gesundheit allgemein ist immer ein sehr ernstes Thema. Wir haben eine Zahl entwickelt, das heißt der Health Score und der fängt von 1 bis 1000 an. Und dort, der beschreibt Ihren Gesundheitszustand. Der besteht also aus 4 wichtigen Sachen. Wer bin ich? Was habe ich geerbt? Also habe ich zum Beispiel hohe Blutdruck oder haben wir Krebs in der Familie? Und wie lebe ich? Also trinke ich zu viel oder rauche ich zu viel? Und der 4. Komponente vom System, das ist, was mache ich, damit dass ich fit bleibe?
Vielleicht können Sie mir das mal kurz auf Ihrem Smartphone zeigen, worum es da geht.
Sehr gerne. Das Ganze läuft auf dem Smartphone. Das heißt, auf dem Smartphone habe ich einen Tracker. Der Tracker ist eine App, wie Sie vorher sagten. Und Sie haben also auf dem Tracker, können Sie verschiedene Sports-Styles ausüben, also verfolgen. Das heißt, Sie können Velo, also Radfahren heißt das bei euch. Sie können rennen, Sie können spazieren gehen, also wandern. Und dann trackt er über GPS, also über Satellit, wie viele Kilometer haben Sie sich bewegt. Unser System weiß, wer Sie sind, wie viel das Sie wiegen, wie alt das Sie sind und so weiter. Das heißt, wir haben ein digitales Energiemodell gebaut, da sind wir eigentlich sehr stolz drauf. Und mit diesem Modell können Sie also verfolgen, wie viel Energie das Sie generieren. Wir machen das also spannend und lustig. Das heißt, ich könnte jetzt 5 Kilometer rennen gehen und ich schicke das nachher zu Ihnen rüber über unser System. Sie sehen, dass ich war joggen. Und dann sagen Sie, oh Mensch, der Peter hat jetzt 5 Kilometer gejoggt, hat dafür 30 Minuten gebraucht. Und dann challenge ich Ihnen, also ich herausfordere Sie und sagen, können Sie das genau gleich schnell rennen bei der gleichen Herzschlag und bei der gleichen Energieverbrauch. Also das ganze System ist eine Art Facebook für meine Gesundheit. Und das Ganze wird grafisch so dargestellt, dass Sie das einfach verstehen können. Genau.
Was kann ich damit anfangen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also mein Vater ist der älteste Benutzer vom System momentan. Also der war Tester, der ist 75. Und der hat gesagt, ich will meine Daten mit keinem Mensch teilen. Das heißt, ihn interessiert es einfach, wie sind meine Blutwerte zu den anderen Leuten, die 75 sind. Das heißt, ich kann mich vergleichen auf dem System. Das heißt, wie im Facebook habe ich eine Sharing. Also auf Deutsch eine Privacy-Aufsetzung. Das heißt, da können Sie aufsetzen, mit wem möchte ich meine Daten teilen. Das ist also eine Möglichkeit. Ich kann mich also messen gegenüber anderen Leuten. Das ganze System hat auch die Möglichkeit, Ihnen einen Alarm zu schicken. Das heißt, wenn Sie zu viel wiegen, wenn Ihr Blutdruck zu viel wird, löst das automatisch ein SMS oder ein E-Mail zu Ihrem Arzt aus. Ein weiterer Vorteil vom System ist, sagen wir jetzt, dass Sie möchten eine Krankenkassepolice abschließen oder eine Lebensversicherung. Dann können Sie Ihre Krankenkasse davon überzeugen, dass Sie fit sind. Und in die Zukunft sind wir davon überzeugt, dass Leute, wo aktive Prävention tätigen, da werden die Krankenkassen Sie finanziell entgegenkommen.
Peter Onemus von der Firma Quantic. Und mit einer App beginnen auch unsere Wissenschaftsnachrichten. Diesmal ausschließlich über Medizinprodukte, die auf dieser Medica vorgestellt werden.
Hautkrebsdiagnose via iPhone. Wer auffällige oder viele Muttermale hat, der musste bislang zum Spezialisten, um eine mögliche Hautkrebserkrankung auszuschließen. Jetzt reicht der Gang zum Hausarzt. Der kann eine Art beleuchtete Lupe ganz einfach auf das iPhone aufsetzen. Das ersetzt das herkömmliche Handdermatoskop. Valeska Heinrich vom Anbieter Fotofinder.
Ärzte, die ein Bild von einem Muttermal machen, haben die Möglichkeit, über eine Plattform dieses Bild hochzuladen und dann über Experten eine zweite Meinung zu ihrer Diagnose anzufordern, um sich abzusichern, ob diese Diagnose auch stimmt. Hat den Vorteil, gerade in so ländlichen Gebieten oder mit wenig Facharztdichte wird eben auch eine Diagnose erstellt und der Patient spart sich den Weg zu einer Fachklinik und einen langen Weg.
Und noch ein Vorteil. Der Arzt kann das Bild, das er zum Beispiel von einer Hautveränderung auf dem Rücken gemacht hat, sofort dem Patienten zeigen. Defi für jedermann. Einige Anbieter haben Wiederbelebungsapparate für medizinische Laien im Programm. Zum Beispiel der CardiAid des niederländischen Herstellers Cardiatec. Ein Kasten wie ein etwas zu breit geratenes Bügeleisen, Farben orange, klar, kommt hier aus Holland, und weiß, und sprechen kann er auch.
Notrufnummer wählen. Atemwege des Patienten freimachen. Ist kein Lebenszeichen erkennbar, machen Sie den Oberkörper frei und kleben die Elektroden auf.
Hier soll er prüfen, soll er einen Schock machen, ja oder nein?
Mit einem Defibrillator.
Mit einem Defibrillator, ja.
Schock nicht empfohlen. Patient darf wieder angefasst werden. Herz-Lungen-Wiederbelebung jetzt durchführen.
Hier hört man
30 Mal Herzdruckmassagen und...
So muss drucken, ja?
Gedacht ist dieser mobile Lebensretter für fast jeden erdenklichen Einsatzbereich. Im Büro, in der Kirche, im Kaufhaus, in der Turnhalle oder auch im Zug. Kostenpunkt in Deutschland rund 1.400 Euro pro Stück. Lebensretter für Golfer. Ein Herzinfarkt bei Loch 14 auf dem Golfplatz. Eine Horrorvision, nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für die Rettungskräfte. Denn da wurde bislang nicht nur der gepflegte Golfrasen zerstört, manchmal kamen sie in ihrem klassischen Notarztwagen einfach nicht durch die Engpässe auf dem Court. Jetzt soll das Rescue E-Car helfen, ein kleines Rettungsmobil auf Basis eines elektrischen Golfcaddies. Der Entwickler Stefan Lührs ist selbst Rettungsmediziner.
Dieses Fahrzeug ist ausgerüstet wie ein normaler Rettungswagen mit Notfallrucksack, Defibrillator, Beatmungsgerät. Also wir können genau das Gleiche machen wie im großen Auto. Platz hat der Fahrer, der Patient und ein Betreuer, je nach Schwere der Erkrankung, der Verletzung, entweder der Notarzt oder der Rettungsassistent. Ganz zur Not kann hinten auch noch einer stehend mitfahren, weil wir fahren natürlich nicht mit riesigen Geschwindigkeiten.
Maximaltempo 25, aber immerhin besser, als gar nicht durchzukommen zum Hilfsbedürftigen. Es kann ja auch mal ein allergischer Schock nach einem Wespenstich sein oder trotz aller Vorsicht der Einschlag eines Golfballes mitten auf dem Hinterkopf.
Ja, so ein Golfball aus 200 Metern geschlagen, der kann schon mal zu einem Loch im Kopf sorgen. Und um das wieder zu schließen, müssen Chirurgen heute improvisieren. Entweder mit körpereigenem Knochenmaterial, das etwa aus dem Becken entnommen wird, oder mit einer Metallplatte. Nachteil, das Metall muss irgendwann wieder raus, also wieder eine OP. Aber es gibt ein neues Implantat, entwickelt vom Fraunhofer Institut für Lasertechnik. Das schließt den Knochenbruch und baut sich dann von selbst wieder ab, wenn der Knochen nachgewachsen ist. Nochmal Andreas Steen-Simons.
Es ist weiß, viereckig, hat eine feine Gitterstruktur, ist etwa so groß wie eine Kreditkarte und einen halben Zentimeter dick. Im Grunde ähnelt das Implantat, das bei einem Schädelmodell ein Loch am Hinterkopf verschließt, einem netzartigen Flicken, der dort festgeklebt wurde. Speziell ist die Beschaffenheit des Materials, das aus zwei Komponenten besteht. Die eine ist das Polymer Polylactit.
Also es ist ein normal kaufbares medizinisches Polymer. Das wird verarbeitet mit medizinisch zugelassenem Beta-Tricalciumphosphat.
Erklärt Diplomphysiker Lukas Jauer vom Fraunhofer Institut für Lasertechnik, kurz ILT, in Aachen. Die beiden Komponenten, Polylactit und Beta-Tricalciumphosphat, werden gemahlen und gemischt.
So dass wir nachher dann einen Kompositwerkstoff haben, wo in jedem Partikel beide Werkstoffe verteilt sind, sodass wir dann nach dem Schmelzprozess, also nach dem Aufbauen des Implantates, gewährleisten, dass im ganzen Implantat beide Werkstoffe gleichmäßig verteilt sind. Das Knochenwachstum wird angeregt von dem Werkstoff und das Implantat wird mit der Zeit durch neuen Knochen, körpereigenen Knochen ersetzt.
Die Poren im Implantat geben die Richtung vor, in der der Knochen nachwächst. Das Implantat baut sich dann nach und nach komplett ab. Und auch die Schrauben, mit denen es zunächst befestigt werden muss, können aus resorbierbarem Material hergestellt werden. Eine geniale Lösung, die den Einsatz von Metallplatten und Schrauben bei Knochenbrüchen, zumindest in bestimmten Bereichen, irgendwann überflüssig machen könnte. Allerdings werden die Implantate bisher nur im nicht lasttragenden Bereich des Skeletts getestet.
Nicht lasttragender Bereich ist zum Beispiel im Schädel oder auch im Jochbeinbereich. Für Anwendungen im lasttragenden Bereich, ich sag mal jetzt im Kiefer zum Beispiel oder auch in Extremitäten, sind die Implantate noch nicht stabil genug.
Die Implantate werden am Computer konstruiert. Aus der Klinik bekommen die Techniker einen CT- oder MRT-Scan der Verletzung. Mit dem Laser wird dann vor der Operation aus Rohmaterial das passende Implantat entworfen, individuell angepasst und dem Chirurgen zur Verfügung gestellt. Das Laserverfahren bietet sich an, wie Ingenieur Martin Wehner vom Fraunhofer ILT erläutert.
Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, geschlossene Hohlräume mit diesem Verfahren herzustellen. Das geht mit mechanischen Verfahren nicht. Es können Materialien bearbeitet werden, die mechanisch zum Teil sehr schwer zu bearbeiten sind. Auf der einen Seite gibt es Hartmetalle, die mit dem Laser angeschmolzen, gesintert werden können. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch schwierig, sehr weiche, flexible Materialien definiert zu bearbeiten. Und da hat der Laser wesentliche Vorteile.
Entstanden ist die Idee aber nicht allein am Institut für Lasertechnik, sondern in enger Zusammenarbeit mit dem Forschungsgebiet Biomaterialforschung und der Klinik für plastische Gesichtschirurgie am Uniklinikum Aachen. Und dort sollen die Implantate später auch eingesetzt werden.
Gerade für Kinder ist es auch eine interessante Sache, weil wir reden hier von so einer Art mitwachsenden Implantat. Mit dem Knochenwachstum des Kindes wird das Implantat dann mit aufgebaut und das ist für Kinder besser geeignet als jetzt eine Metallplatte, die man dann alle paar Monate oder Jahre dann auswechseln müsste zum Beispiel.
Im Tierversuch hat das neue Material bereits sehr gute Ergebnisse geliefert. Allerdings befindet sich der Prozess noch mitten in der Entwicklung. Die Herstellung von Massenware für die Klinik ist noch ein gutes Stück entfernt. Bis das erste resorbierbare Implantat tatsächlich in den Schädelknochen eines Menschen eingesetzt wird, werden daher wohl noch 3 bis 4 Jahre vergehen.
Und das war's auch schon von unserem Besuch hier auf der Medizinmesse Medica in Düsseldorf. Weitere Infos unter dw-world.de/wissenschaft. Ich bin Tobias Ühlmeier. Schön, dass Sie dabei waren.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw-world.de.